Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele und was noch? Nee, eigentlich nur über Videospiele, ne? Auf Robots and Dragons und daran geht die Welt zugrunde.de. Neben mir in meinem Ohr sitzt Max. Ich bin Johannes, falls ihr das vergessen habt, über die Frühjahrspause, die wir gemacht haben und auch weiterhin machen werden, weil es momentan schwierig ist, Zeit zu finden. Aber das seid ihr ja von uns gewohnt. Ich hoffe, ihr mögt uns trotzdem noch. Und wir reden diesmal tatsächlich nicht über Spiele von vor 20 Jahren oder sowas. Macht man eigentlich auch nicht so selten. Sondern es geht um Max in Videospielen, Max. Mir ist gerade aufgefallen, da könnte man einen super Witz daraus machen.
Wir hätten uns für dieses Thema entscheiden können, haben uns aber dann dagegen entschieden. Und statt Max in Videospielen haben wir uns dann für das wunderbar betitelte Unicorn Overlord. Overlord war richtig. Ich hätte Overload gesagt. Furchtbarer Titel, aber gleichzeitig.
Naja, ich finde, glaube ich, immer noch besser als Aegis Rim 13 Sentinels, was der Titel war, den Vanillaware, die Macher von Unicorn Overlord, vorher gemacht haben.
Da habe ich bis heute nicht verstanden, warum sie beides genommen haben. Sie hätten es einfach 13 Sentinels nennen sollen. Ich glaube, das wäre ein guter Titel.
Oder halt Aegis Rim, aber...
Ich glaube, man steuert im Endeffekt, oder das Team besteht im Endeffekt aus 13 Charakteren. Von daher wäre 13 Sentinels ein guter Titel. Ich glaube auch, 13 ist immer eine schöne Zahl, die man benutzen kann. Und Sentinel ist ein gutes Wort, wenn man so ein bisschen Science-Fiction-mäßig was machen möchte. Aber gut, das ist ja heute nicht unser Thema, wie Vanillaware Sachen benennt. Weil, also wie die ihre Spiele nennen, plus wie sie die Oberweite von weiblichen Charakteren malen.
Oh Gott, ja.
Kann man immer drüber streiten. Ich meine, mit dem Abzug, den man sagen soll, ich finde es bis heute super cool, wenn die so unglaublich muskulöse Frauen zeichnen, weil ich mir denke, das sieht man einfach zu selten, wenn da so Anime-Conans durch die Gegend laufen, das zaubert mir immer ein Lächeln auf die Lippen, auch wenn ich weiß, so wie sie gezeichnet sind, taugen sie leider vermutlich bei vielen Leuten als, will ich jetzt nicht sagen. Aber ich sollte die Anmoderation ja retten. Und es geht nicht nur um Unicorn Overlord, wir wollen dann später noch über etwas sprechen, was in dem Spiel durchaus präsent ist. Es ist weniger eine Mechanik, sondern einfach eine Art, wie man die meisten Videospiele spielt. Aber bevor wir das machen, bleiben wir noch kurz bei dem Titel Unicorn Overlord. Vanillaware ist relativ vielen Leuten vermutlich ein Begriff, selbst wenn sie die Spiele nicht gespielt haben. Dragon's Crown, Odin Sphere... Das sind alles so Nischentitel, also auch das Aegis Rim, die man aber, also ich glaube, die meisten Leute, die dann mal einen Screenshot sehen, werden irgendwo, wenn sie sich für Videospiele interessieren, mal einen der Titel gesehen haben. Also das ist so ein typisches Studio, das immer ziemlich gute Kritiken bekommt für die meisten ihrer Spiele, die immer sehr gelobt werden für ihren Zeichenstil auch, ne? Ich habe gerade benannt, dass es da durchaus Übersexualisierung gibt, die, naja, über Geschmäcker lässt sich streiten. Aber auf jeden Fall probiert dieses Studio immer was Neues. Und nachdem Aegis Rim so ein sehr merkwürdiges System genutzt hat, was mehr weg vom Action-Combat ist, den man bei Dragon's Crown vielleicht hatte, was mehr so ein 2D-Side-Scrolling-Brawler gewesen ist, und ein bisschen mehr klassischeren 2D-Action-Spielen, wie eben, ich glaube Murasame hieß das Spiel oder so, was sie noch gemacht haben, was ähnlich war wie Odin Sphere. Aber auf jeden Fall Odin Sphere. Ist es jetzt ein, wie würdest du es nennen, Johannes, so eine Art, so Halb-Echtzeit-Strategie?
Nee, es ist ein Strategic RPG, also einer speziell japanischen Machart. Ne? Leute haben es so ein bisschen verglichen mit Shining Force, aber ich würde es tatsächlich eher vergleichen mit dem Titel Ogre Battle aus dem Jahr, keine Ahnung wann, vom Super Nintendo jedenfalls, ich glaube 94, 95 ist Ogre Battle erschienen. Da hast du auch diese kleinen Einheiten, bei Ogre Battle waren es irgendwie zwischen 3 und 6 Figuren, je nachdem, die auch unterschiedlich ausrüstbar und auflevelbar sind. die du dann in bestimmte Missionen und über bestimmte Karten schickst. Und du kannst auch auf diesen Karten dann immer Sachen finden und so weiter. Und das im Grunde genommen, dieses Spielprinzip nehmen sie für Unicorn Overlord und bauen das dann so ein bisschen aus und verfeinern es noch ein bisschen. Machen es meiner Meinung nach so ein bisschen komplizierter, als es sein müsste. Also die Figuren, es gibt unterschiedliche Klassen und diese Klassen können auch noch auf unterschiedliche Arten und Weisen aufsteigen und sie haben ganz viele Charakterwerte und so weiter. Also das ist für mich eigentlich alles nicht mehr so wirklich nachvollziehbar, wie das funktioniert, aber im Spiel selber stellt es sich dann doch als relativ flüssig raus und dann auch gar nicht so wichtig. Wichtiger sind halt diese Spezialfähigkeiten, die diese Kämpferinnen und Kämpfer haben und die Kombination dieser Klassen eben in den Einheiten. Und das kriegt das Spiel, finde ich, wirklich gut hin. Es hat was von einem Auto-Battler, dadurch, dass diese Kämpfe automatisch ablaufen. Man kann sie aber beschleunigen und sie sehen ganz hübsch aus und man sieht halt, wie effektiv die eigenen Sachen sind und man kann sie sogar überspringen, wenn man keinen Bock hat. Und das funktioniert ganz gut. Und das Beste, also mir gefällt es tatsächlich sehr gut und das Manko ist halt wirklich, es ist ein bisschen komplizierter, als es sein müsste und die Menüführung ist relativ schrecklich, sehr fummelig, sehr viele Menüs, in denen nicht ganz so klar ist, was ich jetzt hier machen kann und was kann ich hier nicht machen und was kann ich wann anders machen und wie und was und wie stelle ich überhaupt eine Einheit auf und so. Das finde ich ja schade eigentlich. Das Beste, was das Spiel tatsächlich macht, ist, man kann eine Demo spielen und das sogar ziemlich lange.
Ja, 7 Stunden. Also wo man dann durchaus schon mal einen Einblick bekommen kann, wobei ich zum Beispiel sagen muss, ich war jemand, ich wollte einfach erstmal sehen, wie weit kann ich kommen. Ich wollte nicht zu viel Zeit in Menüs verbringen, auch durchaus aus den Gründen, die Johannes gerade genannt hat. Und da fällt dann sowas weg oder man vergisst manchmal wie, ach ja, stimmt, neue Waffen. Ach ja, stimmt, ich kann auch durchaus bestimmen, wann, wie, welcher Charakter eine Ability einsetzt oder auf was er diese Abilities fokussiert. Man kommt auch ganz gut durch diese ersten 7 Stunden, ohne das zu machen. Das Problem ist dann natürlich, dass du irgendwann an einen Punkt kommst, wo du schlichtweg nicht mehr effizient arbeitest. Also da kommt man dann an das klassische Phänomen von Leute denken, sie müssten grinden, was aber nur daran liegt, dass sie einen kompletten Teil des Spiels nicht richtig verstehen oder nicht die Zeit investiert haben, um nachvollziehen zu können, was dir dieser Teil des Spiels wirklich bringen kann. Da stimme ich dir durchaus zu, dass man das hätte einfacher machen können. Ich denke da an so etwas wie XCOM, das um einiges einfacher und reduzierter dir sagt, das hier kann dein Charakter. Also mir wäre viel lieber, wenn ich keine Waffen hätte, die ich noch zusätzlich anlegen kann und alles. Und stattdessen, hier ist ein Level-Up und du wirst automatisch in einen Bildschirm gebracht von, der Charakter kann jetzt entweder das hier lernen oder das hier lernen. Was ja, das war für mich der Geniestreich bei XCOM, dass du, obwohl du nur 4 oder 5 Klassen hast, du kannst 2 Sniper haben, die sehr unterschiedlich voneinander sind, die ganz andere Stärken haben, die sich entweder komplementieren oder, wenn du blöd skillst, wo man das Gefühl hat, warum sollte man die jetzt beide mitnehmen? Und das gleiche gilt für alle anderen Klassen. Also du kannst einen ziemlich offensiven Support oder einen ziemlich defensiven Support haben, der viel mehr darauf ausgelegt ist, wenn hier irgendjemand ohnmächtig wird, kann ich den mit viel mehr Lebenspunkten zurückbringen oder was weiß ich. Diese Möglichkeiten gibt es alle bei Unicorn. Ich nenne es jetzt nur noch Unicorn, weil den ganzen Titel sagen wird zu anstrengend. Diese Möglichkeiten gibt es, also wie ein Healer arbeitet zum Beispiel oder auch gerade der Knight, der Ritter, der sehr viele offensive, aber auch sehr viele gut defensive Eigenschaften hat. Und im Endeffekt ist es natürlich, das muss man vorneweg sagen, es ist ein Spiel, an dem sich Geister scheiden, weil es ist eine Management-Sim. Man ist mehr damit beschäftigt, sein Team sozusagen darauf vorzubereiten. Und es geht nicht darum, also ihr braucht keine Reflexe. Ihr braucht kein Get-Good mit irgendwelchen Abilities, sondern es ist ein Wissen, was deine Einheiten können, wissen, wogegen deine Einheiten schwach sind, wissen, wogegen die gegnerischen Einheiten schwach sind und Aufmerksamkeit über welche Flanke, also wie die Map aussieht und ob es nur einen Weg gibt, ob deine eigene Burg auch geschützt ist oder ob du voll in die Offensive gehst. Deswegen sage ich, für mich erinnert das als jemand, der auch gerne mal einen Fußballmanager spielt, an etwas wie, ja, also es geht nicht darum, was am Spieltag ist, sondern wie ich die Woche lang die Mannschaft auf alles vorbereite. vorbereitet habe.
Ja, es hat auf jeden Fall sowas von einer Trainersache, wo du überlegst, so wen ziehe ich wieder zurück, damit er sich heilen kann, bei wem setze ich die Spezialfähigkeiten ein und so weiter. Das war aber auch bei Ogre Battle so. Mhm. Und ich fand es schön, oder ich finde es schön, dass das halt ein Spiel ist, das halt dieses Spielprinzip von Ogre Battle, was man sonst nicht so gesehen hat, nimmt und halt nochmal präsentiert. Und ich glaube, so von dem, was ich so mitbekommen habe, ist das auch, glaube ich, einer der Titel, die jetzt auch viel Aufmerksamkeit erregen in der Spielepresse, eben weil es so, schon so ein bisschen ungewöhnlicher ist. Und das freut mich eigentlich für Vanillaware, weil es halt auch zeigt, dass diese etwas nischigen Titel, wenn sie gut gemacht sind, wenn sie gut präsentiert sind, eben auch ihre KäuferInnenschaft finden kann.
Also ich denke, natürlich wird es jetzt kein Spiel, das ein System-Seller, also das sich gerade hier in Europa oder Amerika sehr, sehr oft verkaufen wird. Es wird wahrscheinlich mehr so ein Critics-Darling sein, also dass die Kritiker sagen, oh, wie toll, aber ich sehe auf jeden Fall das Potenzial, dass viel mehr Leute es ausprobieren als sowas wie Aegis Rim vorher. Ich sehe auch das Potenzial, dass es tatsächlich mehr Leute ausprobieren als die alten, mehr so Action, 2D, Hack and Slay, Side-Scrolling-Titel. Weil, was du erwähnt hast mit diesem Autobattler, sobald man über seinen Schatten springt und sagt, okay, ist jetzt normalerweise nicht so mein Ding, ist es ein sehr angenehmes Spiel, dass man auch mal so in Anführungszeichen nebenbei spielen kann. Das ist, also wenn du es auf einer niedrigeren Schwierigkeitsstufe spielst. Und ich glaube, viele Leute spielen gerade gerne so Spiele. Also im Endeffekt ist es ein Spiel, das dem modernen Zeitgeist entspricht von, das Spiel spielt sich an vielen Stellen selbst und der Spaß besteht darin, dass man dabei ist und nicht alle 5 Sekunden wieder ganz schnell auf dem Controller irgendwas drücken muss.
Es ist, für mich ist es das perfekte Switch-Spiel.
Ja.
Ne? Also ich hab das gesehen und mir gedacht, so, oh, das könnte interessant sein. Ich muss nochmal loben, dass es diese Demo gibt, die einen dann doch einen echt tiefen Einblick geben lässt. Also ich habe jetzt, weiß ich nicht, irgendwie, ich dachte, ich mache das Tutorial, 2, 3 Missionen und dann sagt mir die Demo Schluss. Aber nein, also ich habe wirklich echt das Gefühl, ich habe jetzt schon 5, 6, 7, 8 Schlachten geschlagen und jetzt hat mich das Spiel. Also wenn ich die Demo irgendwann durch habe, dann überlege ich halt echt, dann zuzuschlagen. Da muss ich sagen, das haben sie echt gut hingekriegt.
Endlich der Grund, warum man sich eine PlayStation Portal kauft, Johannes. Jetzt wissen wir es. Damit du dich irgendwo in deine kleine Ecke setzen kannst, während die anderen auf dem Fernseher eine neue Netflix-Serie gucken und dich nicht auslachen mit, warum spielst du auf deinem X-Zoll-Monitor einen Autobattler? Nee, also
es ist kein Autobattler.
Nein, es ist natürlich nicht. Und es ist ein sehr schönes Spiel. Ich spiele es ja auf der PlayStation und damit am großen Fernseher. Und es ist ein wirklich schönes Spiel. Und also wer Vanillaware-Spiele kennt, es sieht charmant aus. Es ist alles, auch wenn man selber den Controller gerade nicht in der Hand halten muss, ist es so schön inszeniert, dass man nicht einfach wegguckt auf sein Handy, sondern in vielerlei, nicht in allerlei Hinsicht, aber an den Stellen, wo es wirklich wichtig ist, ist das Spiel zumindest, finde ich, für ein Strategic RPG so weit reduziert, dass auch ich als jemand, der weiterhin durchaus ein Schlafdefizit hat in seinem Leben, das Gefühl hat, okay, ich verstehe hier einigermaßen, was los ist und das ist ein cooles Gefühl, dass ich zumindest ansatzweise, dass das funktioniert, so wie ich meine Teams zusammengestellt habe und dass ich vielleicht mal nur ein Team habe, das sehr gut gegen die Schwächen der anderen funktioniert, aber ich verstehe, wie ich die nicht so effizienten Teams dann trotzdem gewinnbringend einsetzen kann, ja, dass ich am Ende als Sieger aus der Schlacht hervorgehe und nicht das Gefühl habe, ich will den Controller wegwerfen.
Und ich finde, was das Spiel dann halt auch gut macht, ist, es versucht dir durch dieses durchaus lange Tutorial, durch Missionen, die sich auf bestimmte Aspekte konzentrieren, schon näher zu bringen. Das sind so die Regeln, nach denen unser System funktioniert. Und jetzt versuch dich mal und finde heraus, was für dich klappt. Und das macht das Spiel auch durch manchmal ganz klar kommuniziert durch, oh, hier ist eine Brücke eingestürzt, hier kannst du nicht weiter. Ah ja, okay, hier bin ich noch zu schwach. Beziehungsweise an einer anderen Stelle wird auch direkt gesagt, ja, du kannst hier jetzt weitergehen, aber vielleicht sind die Gegner jetzt noch nicht so, wir brauchen mehr Unterstützung. Da bewahrt dich das Spiel halt davor, diesen Fehler zu machen, für den du nichts kannst, weil dir das Spiel halt das nicht erklärt hätte.
Und das wird ja sogar noch spezifischer, dass manche, also hattest du bestimmt auch schon, dass manche Missionen gestartet werden und je nachdem, wie dein Kader aussieht, also deine, was für Einheiten du hast, wird gesagt, also ich glaube, wir brauchen mehr Bogenschützen, denn Bogenschützen sind gut gegen Diebe, weil Diebe zwar Schwertern sehr gut ausweichen können, also das Spiel, dadurch merkt man diese 7 Stunden, das ist auch typisch für ein japanisches Spiel, darf man, obwohl es sich nicht anfühlt wie ein Tutorial, ist es streng genommen noch Teil des Tutorials, weil dir in vielen der Sidequests wird dir von deinen Charakteren, von deinem Team nochmal erklärt, denk dran, also da geht es dann ein bisschen in das Steinschere-Papier-Prinzip, denk immer dran, du brauchst das und das und das, wenn du gegen solche Einheiten, aber du musst auch bedenken, dass du dann in der Defensive Probleme bekommen hast, also brauchst du auch das. Und damit wird es nie zu verkopft, aber auch nie zu einfach, dass du dich einfach, also auf easy zwar schon, aber auf dem mittleren oder auch den höheren Schwierigkeitsgraden muss man dann halt auch mit den Konsequenzen leben, wenn man, so wie ich, gesagt habe, ich habe aber eigentlich nur Lust, mit den Story-Charakteren zu spielen. Nee, wenn man wirklich effizient spielen will, und das sagt das Spiel ja auch, muss man einfache Einheiten rekrutieren, um mehr aus dem Spiel rausholen zu können. Und das ist so, wir wollen es jetzt gar nicht mehr, weil wir doch relativ lange über Unicorn geredet haben, wollen wir noch kurz ein Thema anbringen, über das ich nachdenken musste in diesem Kontext. Und zwar, Johannes hat es eben schon ganz, ganz pfiffig angehalten mit, dass es ätzend ist, wenn Videospiele einen zu Fehlern zwingen. Also sprich, es gibt hier nur eine Lösung, wir sagen dir, wir kommunizieren aber nicht wirklich wie. Also finde gefällig selbst raus, wie man die eine Lösung findet. Und Unicorn Overlord ist ein schönes Beispiel für, nee, es gibt schon ziemlich viele Lösungen. Es gibt zwar natürlich die Min-Max-Lösung und die wird es immer geben in Videospielen, weil so funktionieren Videospiele.
Naja, es wird vor allen Dingen das immer geben, weil es Leute gibt, die halt den einen Bild finden, der immer funktioniert und der halt imbalanced ist. Was, ja, wenn du halt ein halbwegs kompliziertes System hast, dann hast du halt sowas. Das ist dann das.
Genau, aber auch weil ich jetzt, nachdem ich die Unicorn Overlord Demo gespielt habe, habe ich vor kurzem auch, weil es im Sale war und ich es einfach mal ausprobieren wollte, Hitman. Inzwischen heißt es World of Assassination, aber ja, wollte da einfach mal reinspielen und habe auch wieder gemerkt, ja, das ist tatsächlich ein Sandbox-Spiel. Oftmals wird dieser Ausdruck ja falsch benutzt, aber gerade die modernen Hitman-Titel sind ein, hier ist ein großes Level, wir haben ganz, ganz viele Spielzeuge für dich hingelegt. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Objectives, ob es jemanden umbringen oder irgendwelche Geheimdokumente finden oder beides erfüllen musst. Du kannst dieses Spiel durchspielen, indem du jedes Level einmal durchspielst. Aber damit hast du im Grunde 90% des Spielspaßes und des Spielinhalts weggeworfen, weil das Spiel darauf ausgelegt ist zu sagen, okay, jetzt hast du dich als Detektiv ausgegeben, aber gib dich doch mal als der Fotograf aus oder lauf doch einfach nur mal als Butler durch die Gegend und schau, ob irgendjemand rausfindet, wer dieser komische glatzköpfige Butler mit einem Tattoo auf dem Hinterkopf ist. Wird schon niemandem auffallen. Ich liebe Videospiele, Johannes.
Seltsam, diese Engländer.
Seltsam, diese Engländer oder Schotten oder Iren, was weiß ich.
Ach, irgendjemand von den Inseln. Butler kommen ja immer von den Inseln.
Also, und das ist im Endeffekt der Gedanke, der große Gedanke, der mir wieder mal kam, über warum spielen wir eigentlich Videospiele, ist, dass du in solchen Spielen, Unicorn Overlord, Hitman und im Endeffekt auch in fast jedem Spiel, das kann auch ein Rennspiel sein, also gerade ein Gran Turismo ist da schön, weil es so sehr simulationshaftig ist mit, du kannst ein Auto zu Schrott fahren, es ist okay. Es hat nicht die Konsequenz des Alltags, wo wir uns immer Gedanken machen mit, habe ich dann noch genug Geld für den Rest des Monats oder bekomme ich dann die Beförderung oder werde ich gefeuert, wenn ich mich so und so verhalte. Und Videospiele geben einem diese wunderbare Freiheit von, probier doch einfach mal aus. Und damit, also eben genau nicht dieses Beispiel, was Johannes hatte oder angedeutet hat mit, du bist von der Sackgasse und das Spiel sagt, Edgy Badge, du musst jetzt rausfinden, wo du da kommst, sondern dass das Spiel sagt, zeig uns doch mal, welchen Lösungsansatz du hast. Vielleicht funktioniert es nicht, aber dann ist die Welt auch, geht die Welt auch nicht unter. Aber der Spaß sollte daran liegen, dass man eben nicht einfach nur sagt, es gibt diesen einen Bild, diese eine Möglichkeit, wie du hier weiterkommst, sondern zeig uns mal, wie du das, was wir dir gegeben hast, kombinierst oder auch getrennt nutzt, um zum Ziel zu kommen. Und das, finde ich, habe ich eine lange Zeit in Videospielen nicht so geschätzt und lerne es gerade wieder schätzen, dass ich zu Spielen zurückkommen kann und sie nochmal anders spielen kann, statt sie immer wieder nur gleich zu spielen.
Ja, das liegt eben daran so ein bisschen, wie komplex die Systeme ausgestattet sind. Ne? Also wenn wir jetzt an Deus Ex zum Beispiel denken, also vor allen Dingen, Deus Ex Human Revolution, da hat im Grunde genommen jeder gesagt, also eigentlich ist es ein Stealth-Spiel, wenn du es anders spielst, viel Spaß, aber nee, so ist es nicht gedacht. Das ist also ein Spiel, was diesen, wir haben es Trial and Error genannt, aber es ist eigentlich, das ist es eigentlich nicht, dass diesen Ansatz eben nicht belohnt. Trial and Error gut in einem Spiel umgesetzt ist zum Beispiel Unicorn Overlord, wenn du eben einfach verschiedene Sachen, verschiedene Kombinationen ausprobieren kannst. Ich denke zum Beispiel auch an sowas wie Battletech oder eben XCOM, wo du dieselbe Mission hast und dann überlegen kannst, ne, erste Mission, die erste Terrormission oder sowas, Chrysaliden. Boah, kacke, hat nicht funktioniert. Drei Leute tot, Paniklevel gestiegen, ich kann meinen Spielgang in die Tonne kloppen. Was mache ich also? Ich lade neu, ja. Self-Scumming, fickt euch.
Dann macht doch einen Iron Man ran und lasst uns in Ruhe.
Dann macht einen Iron Man ran, ich will Spaß haben. Und dann, was machst du? Du stellst ein neues Team oder du stellst vielleicht dasselbe Team zusammen, aber mit einer anderen Ausrüstung, funktioniert plötzlich besser. Oder du lädst halt nochmal neu, sagst, ja, das kriege ich noch besser hin, nimmst nochmal andere Leute in dein Team mit anderen Spezialfähigkeiten und dann plötzlich funktioniert's. Und das ist ein gutes Trial and Error, wo du halt wirklich die Möglichkeit hast, auszuprobieren und es mehrere Lösungen gibt.
Ich finde da auch bis heute in dem Spiel, was ich gleich erwähnen werde, tatsächlich gar nicht so brillantes Feature, aber ein Feature, das viel mehr Spiele haben sollten in dem Sinne, Prince of Persia Sands of Time. Ich musste daran denken vor kurzem, weil ich geguckt habe, oh, könnte das was für mich sein? Tactics Ogre von Square Enix Reborn. Bei dem Spiel ist es dann so, dass sie für das Remake, das sie letztes Jahr oder so gemacht haben, dass es unter anderem jetzt im Vergleich zum Original die Möglichkeit gibt, so und so viele Züge nochmal zurückzunehmen, weil diese Kämpfe können teilweise mal eine halbe oder dreiviertel Stunde dauern und das Ding dann vor den Karren zu fahren, darauf hat gerade heutzutage niemand mehr Bock. Da wird ein Spiel ganz schnell mal weggelegt. Also es ist total in Ordnung zu sagen, ich will ein Spiel mit Konsequenzen spielen. Also gerade wenn ein Spiel das auch erlaubt, ob das ein Game Over ist oder ob das, wenn ihr zum Beispiel so eine Art Bordspiel spielt und sagt, nö, dann habe ich an diesem Spieltag halt verloren. Die Punkte muss ich woanders wieder reinholen. Aber ich verstehe auch komplett den Spaß daran zu sagen, lass mich nochmal 5 Züge zurückgehen, denn ich glaube, ich habe erkannt, was ich nicht so gut gemacht habe. Also zu gucken, das hat gut funktioniert, aber das hat nicht so gut funktioniert und jetzt habe ich eine Lösung. Also diesen Heureka-Moment, Den darf man nicht unterschätzen. Der macht unglaublich viel Spaß aus in einem Videospiel.
Und das ist ja gerade der Knackpunkt eben von Trial and Error. Trial and Error funktioniert als Problemlösungsansatz nur, wenn ich eben wieder zurückgehen kann und sagen kann, was habe ich falsch gemacht, was kann ich besser machen. Also Trial and Error ausprobieren, wie die Wikipedia auch sagt, ist ja ein Problemlösungsansatz. Also ganz prinzipiell, du kannst halt einfach erstmal machen und dann überlegen, was habe ich falsch gemacht. Und dann probierst du es so lange, bis es funktioniert. Oder du sagst halt von vornherein, ich analysiere die Situation und finde meinen Weg. Die meisten Leute machen da eine Mischung davon und das ist auch vollkommen okay. Man muss das jetzt auch nicht durchanalysieren. Aber Trial and Error funktioniert eben nur mit diesem Moment der Reflexion. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich richtig gemacht? Was kann ich besser machen? Und es gibt bestimmte Situationen in Spielen, wo es zum Beispiel immer nur eine Lösungsmöglichkeit gibt, das Spiel kommuniziert das nicht, Adventures haben das früher gerne gemacht, wo du manchmal oft nicht weiterkommst als mit Trial and Error. Und das ist schlechtes Trial and Error, weil du nicht weißt, was du falsch gemacht hast. Genauso haben wir im Vorgespräch genannt, wollte ich noch kurz erwähnen, das Leveldesign von Dark Souls, von allen Dark Souls-Titeln, aber vor allen Dingen von Dark Souls 2, das lockt einen manchmal bewusst in Fallen. Und das ist unheimlich frustrierend. Weil natürlich das Spiel lebt davon, dass du bestimmte Situationen nochmal spielst. Aber wenn es dich quasi zu einem Fehler zwingt und dann sagt, hä, bist du reingefallen, habe ich dich reingelegt, ne? Dann habe ich diesen Moment der Reflexion nicht. Sondern ich weiß halt von vornherein, ja, das Spiel ist da einfach unfair. Und das hat ja nichts mit meinem eben Eureka-Moment zu tun. Also ich habe keinen Gewinn dadurch, dass ich weiß, dass das Spiel unfair ist. Sondern ich versuche dann das Spiel auszutricksen. Und das ist nicht Sinn der Sache. Sondern es geht eben um kreative Problemlösung.
Und damit, also so langweilig unsere Tagline dann ist, wir sagen Trial and Error, weil das so ein schöner, passender Begriff ist. Aber tatsächlich, wenn wir so langweilige 0815 Marketing-Leute wären, dann würden wir das Spiel bewerben mit, also ein gutes Spiel mit, be creative. Sei kreativ. Also es klingt total langweilig, aber es ist im Endeffekt das, was ein Spiel wirklich interessant macht. Also jeder kann irgendwie, also auch Min-Maxing, den perfekten Bild finden, kann Spaß machen. Da ist übrigens die Kreativität in dem Sinne gefragt, das alles auszuprobieren, wobei es fast schon mehr wissenschaftlich auszuprobieren, was ist wo am stärksten und wie und überhaupt. Aber im Endeffekt musst du da auch viel ausprobieren. Und im Endeffekt wird in vielen Videospielen, die dir Möglichkeiten geben, sehr viel weggeschenkt, weil das Spiel dich dann vielleicht unbewusst für Sachen bestraft oder den Spaß nimmt. Ein schönes Beispiel sind die Dishonored-Spiele. Die Dishonored-Spiele haben ein noch offensiveres Problem als Deus Ex von wegen Stealth mit, ja, natürlich kannst du töten. Aber wir werden diese Welt sowas von kaputt machen und es wird überhaupt keinen Spaß mehr machen, durch diese sackschweren Level zu gehen. Also für Masochisten ist es natürlich toll, so von wegen, mach das Spiel so schwer wie möglich für dich. Aber im Endeffekt, aus einer rein logischen, als ein Spieler, der ja Probleme lösen will, als Problemlöser sagst du, ich bin doch nicht bescheuert, ich werde hier niemanden töten. Und das ist total schade, weil gerade Dishonored 2 war für mich ein unglaublich tolles Beispiel für wow, das sind richtig, also Dishonored 2 hat, ich kenne wenige Spiele, die so gut designte Level haben, was verschiedene Möglichkeiten angeht, wie man ist ja immer eigentlich im Endeffekt eine Art Attentäter und will irgendjemanden ermeucheln, aber allein in Leveln von A nach B zu kommen, nicht mal zu deinem Hauptziel, hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil du immer das Gefühl hattest, es gibt hier 3, 4, 5 verschiedene Wege, wie ich durchkommen kann und das ist der Reiz des Spiels, aber wenn wir uns immer nur antrainieren oder das Spiel uns an so vielen Stellen bestrafen will, dass wir sagen, aber ich glaube, ich gehe immer nur diesen Weg, weil dieser Weg, dieser Pazifismusweg ist immer das Beste, also gehe ich in immer das gute alte Paragon Renegade Problem der Mass Effect Spiele, dass das Spiel sagt, wir haben 50 Milliarden verschiedene Dialoge, aber im Endeffekt wirst du nur 10% davon sehen, weil du willst das Spiel gar nicht anders spielen, weil wir dich bestrafen, wenn du nicht durchgängig Renegade oder durchgängig Paragon machst.
Und das ist ja eigentlich die Antithese eben auch von Eskapismus, von Rollenspiel, was so viele Spiele ja auch heute sein wollen. Ich darf halt nicht meine Rolle spielen, sondern muss eben in dieses vorgepasste Schema mich einfügen. Und das ist dann einfach wirklich verschenktes Potenzial, damit Leute sich ausleben können.
Beziehungsweise es ist auch schlichtweg verschenkte Zeit und verschenktes Geld. Also dann schreib einfach ein Spiel mit Charakteren, die eine feste Story haben. Das heißt, die Freiheit des Spielers liegt im Endeffekt darin, wie du dich in den Kämpfen oder wie du dich in den Rätseln benimmst. Aber was in der Story passiert, ist halt, ja, so ist dieser Charakter halt. Das ist Cloud, der hat halt seinen Beef mit Sephiroth und da entscheidest du nicht, oh, eigentlich finde ich den Typen ganz okay.
Aber das ist ja, weißt du, das ist ja wieder eine Art von Rollenspiel, womit ich klarkomme, weil...
Ja, das meine ich ja.
Dass mir eine Rolle vorgibt. Ja?
Das meine ich. Entweder gib eine Rolle vor oder gib mir Freiheit. Aber dieses Wischiwaschi-Mittelding, wo du sagst, wir tun so, als würden wir die Freiheit geben, aber die ist gar nicht da, ist dann wieder genau das Beispiel, womit wir angefangen haben, als wir vorhin ausgeführt haben. Ja, im Endeffekt sagt dieses Spiel, es gibt nur die eine Tür. Da sind 20 Türen, aber du bist ein Idiot, wenn du die anderen 19 ausprobierst. Mach einfach durchgängig Renegade, Junge. Aber gut, bevor wir uns da jetzt zu sehr in Details verlieren, Johannes hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist auch
nicht mehr ganz unser Thema, aber ja.
Nee, aber im Endeffekt, jetzt haben wir es am Ende sehr weit gespannt. Aber das übergreifende Thema, Freiheit des sich selbst oder des Spielausprobierens in Videospielen, ist ruhig eins, was man sich öfter in Erinnerung rufen darf, falls man wieder das Gefühl hat, warum spiele ich hier zum 5. Mal XCOM? Warum habe ich 200 Stunden oder 1000 Stunden in Frostpunk gesteckt? Weil es viele Spiele gibt, die dir Möglichkeiten geben, ähnliche Situationen oder die identische Situation sogar am besten auf unterschiedliche Weisen anzugehen. Und das ist ein Wish-Fulfillment, was wir im Leben nicht haben. Wie wäre es, wenn ich mich damals bei dem Klassentreffen so benommen hätte? Wie wäre es, wenn ich auf dem Schulhof damals gerade gestanden wäre für meinen Freund und nicht einfach weggeguckt hätte, als ihm jemand das Pausenbrot geklaut hat oder was weiß ich?
Es wird sehr spezifisch.
Ist mir aber tatsächlich nur eingefallen, ist mir nie passiert. Aber Momente, in denen man weggeguckt hat, wo man vielleicht lieber was gesagt hätte, was weiß ich.
Aber es ist ja nicht nur das, es ist ja halt auch einfach das Nutzen der eigenen Kreativität. Ne? Es ist ein, das
sowieso.
Wie kann ich dieses Problem lösen auf eine andere Art und Weise? Ich meine, es ist auch okay, wenn man immer dasselbe nimmt. Vielleicht hat man auch mal Bock, statt der Schlafgift-Armbrust den Raketenwerfer zu nehmen, ganz im ersten Level.
Oft.
Der Freiheitsstatue. Weiß
gar nicht, wie oft. Ach so, du meinst den Videospielen. Ja. Und ja, damit...
Deus Ex ist das jetzt tatsächlich, ja.
Und damit sagen wir dann Tschüss, bevor ich hier wieder mit Mordgelüste bekomme, wegen irgendwas, über das ich mich überhaupt nicht aufregen sollte. Wir hoffen, es hat euch auch Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir euch ein sehr schönes Argument gegeben haben, wenn euch auch im Jahr 2024 immer noch Leute kommen mit, warum zockst du denn so viele Videospiele und ist das nicht sinnlos? Nein, ist es nicht. Und Johannes und ich finden, wir haben heute wieder einen sehr guten Joker bereitgestellt für die nächste kleine Diskussion, sei sie unter Gamern oder sei sie gegenüber Games-Skeptikern.
Und ich kann nur noch mal sagen, ne, wenn ihr ein bisschen Zeit an der Hand habt und Bock auf Unicorn Overlord habt, ladet euch die Demo runter, spielt's. Es war nie einfacher.
Wir bekommen leider kein Geld dafür.
Ich wollte auch gerade sagen, ich will keine, also ich mache Werbung, aber ich will keine Werbung machen. Ich finde es halt einfach nur schön, Demos müssen unterstützt werden wieder.
Ja, besonders wenn sie für so gute Spiele sind. Immer noch, wir kriegen leider kein Geld dafür. Aber wir können ja mal schauen, wer für Atlus in Europa zuständig ist. Vielleicht lässt sich da was machen.
Die hören jetzt auf, Max.
Die Musik, wie immer, von Glory of Joanne. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf Wiederhören. Tschüss.